Guten Morgen. Wir haben uns ja schon gesehen. Genau. Wir starten mit einem Rätsel. Ihr müsst jetzt rausfinden, es geht heute um drei Männer aus der Bibel. Und um diese drei. Und jetzt gibt's ein Rätsel, wer diese drei Männer sind. Dazu gibt's einen Buchstabensalat für jeden. Und mal schauen, ob ihr das rausfindet. Ja? Nee, Schadrach, Meschach und Abednego nicht, weil das sind ja die Buchstaben, muss man nur anders ordnen. Also das Seno, Simu muss man anders ordnen und das Ohenilmp und das Salupu, sodass es drei Männer aus der Bibel gibt. Danke. Paulus ist richtig, das ist der Paulus hier. Anton? Philemon, das ist der Philemon, genau. Und das erste ist der, wer könnte sein? Kennt jemand die Geschichte schon? Wie hieß denn der? Onesimus. Der Onesimus, genau. Es geht, wer hat schon mal vom Onesimus was gehört? 1, 2, 3, 4, 5, aha, sehr wenige. Also den gibt's tatsächlich, den gab's und über den hören wir heute. Und zwar gibt's da einen Brief. Es gibt einen Brief von Paulus an den Philemon und in dem Brief steht etwas über den Onesimus. Und das wollen wir uns heute jetzt genauer anschauen. Also der Verfasser ist der Paulus und der Empfänger der Philemon. Und den, um den es geht, ist der Onesimus. Wer war Onesimus? Ja? Ein Sklave, genau. Machst du gerade mal weiter? Und zwar ein Sklave von diesem Philemon, der diesen Brief jetzt nachher gleich bekommt. Und der Onesimus, sein Name bedeutet nützlich. Eigentlich ganz praktisch für einen Sklave. Er war praktisch ein Sklave im Römischen Reich. Was hieß das, ein Sklave im Römischen Reich zu sein? Das hieß, man galt nicht als Mensch. Man war sowas wie eine lebendige Sache. Man war ein lebendiger Gegenstand, der eben nützlich sein konnte oder eben auch nicht. Man war rechtlos. Man war Eigentum von seinem Herrn. Und der Onesimus war das Eigentum von diesem Philemon. Jetzt ist die Frage, wie wurde man denn Sklave im Römischen Reich? Ich habe nachgeschaut, im Römischen Reich waren ein Viertel der Bevölkerung waren Sklaven. Und mir ist dann auch aufgefallen, es geht eigentlich quer durch das Neue Testament so viele Beispiele mit Sklaven und Herren. Oder wenn der Paulus schreibt, ich bin Sklave Jesu Christi. Also das war wirklich den Menschen vor Augen, was bedeutet denn das, Sklave zu sein? Wie wurde man Sklave? Als Sklave wurde man geboren. Also wenn die Eltern Sklaven waren, dann war man automatisch ein Sklave, kam da auch nicht raus vorerst. Verbrecher, die erwischt wurden, die wurden manchmal zu Sklaven gemacht. Dann gab es Schuldsklaven, das heißt, jemand hatte eine Schuld zu begleichen, konnte sie nicht mehr bezahlen. Dann gab es einfach noch die Möglichkeit, im besten Fall hatte man eine Frau, die konnte man dann verkaufen als Sklavin oder Kinder. Im schlimmsten Fall hatte man nichts mehr übrig und hat sich dann selber verkauft und war dann ab da Sklave, Eigentum. Oder, ja, wen noch? Ist super. Die haben noch gefehlt, die Kriegsgefangenen, super Toni. Die haben im Krieg einfach Gefangene genommen und die haben sie dann zu Sklaven gemacht. Und ich fand es erstaunlich, ein Viertel von den Menschen waren Sklaven. Und eben der Sklave Onesimus, der hieß nützlich. Und wahrscheinlich war er als Sklave geboren, denn sonst, ich meine, wer gibt seinen Kind den Namen nützlich? Also irgendwie würde es jetzt passen, man weiß es nicht genau. Aber leider machte dieser Sklave seinem Namen gar keine Ehre, weil er war total unnütze. Der war faul, er hat die Arbeit gescheut, das sieht man im nächsten Bild. Der hat die Arbeit nicht freudig erledigt. Nee, dem ging's nicht gut. Deswegen hat er auch wahrscheinlich oft über eine Flucht nachgedacht. Mensch, wie wäre das, wenn ich frei wäre? Oh, nicht mehr. Oh, der sagt mir immer, was ich machen soll. Das möchte ich nicht. Ich möchte machen, was ich will. Und überhaupt, ich möchte Rechte haben. Ich könnte ja abhauen. Aber leider, zu der Zeit, wenn ein Sklave abhaut, hatten die nicht so viele Chancen. Erstens war es wahnsinnig gefährlich, entdeckt zu werden, weil oft gab es diese Sklavenmarken um den Hals mit einer Eisenkette. Und zweitens gab es im Römischen Reich die Sklavenpolizei. Das waren wirklich Leute, die hatten nichts anderes getan, als entlaufene Sklaven wieder einzufangen. Die haben einen Job bekommen, holt den und den Sklave, der stand da weg und dann haben sie ihn gesucht. Und wenn sie ihn dann gefunden haben, diesen Servus Fugitivus, so hieß es, der entlaufene Sklave, Servus Sklave, Fugitivus heißt entlaufen, wenn so ein Servus Fugitivus gefangen und zurückgebracht wurde, dann drohte natürlich eine Strafe. Entweder wurden sie getötet. Wenn sie nicht getötet wurden, dann war die Strafe Werbera, also Züchtigung, Schläge. Dann gab's Vincula oder Vinsula, weiß nicht, wie man es ausspricht. Das war Fesselung, die wurden gefesselt. Und ganz oft gab's ein F auf die Stirn, ein Brandmal. Wurde auf die Stirn gebrannt für geflohener Sklave. Der hatte dann bis zum Ende des Lebens, hat er dieses Brandmal, der ist mal abgehauen. Böse. Ja, ich finde es so eine Demütigung einfach, das, so war das. Und in dieser Zeit war der Onesimus Sklave von Philemon. Der Philemon war ein reicher griechischer Landbesitzer in Kolossä. Und Kolossä lag 160 Kilometer von Ephesus entfernt. Der Ort, an dem Paulus, ich glaube, 3 Jahre oder so gelebt hat. Es gab ja diesen Brief an die Epheser, den Brief an die Kolosser, nämlich die in Kolossä. Und der Paulus, der ist als Prediger, als Apostel durchs Land gezogen und hat Menschen einfach zu Christus geführt. Und so kam der Philemon auch durch diesen Aposteldienst zum Glauben an Jesus. Vielleicht kam er auch durch Epaphras, das steht im Kolosserbrief, dass zum Glauben, der hat diese Gemeinde in die Gemeinde der Kolosser gegründet. Das finde ich geht nicht ganz hervor. Haben sich die wirklich persönlich gekannt oder nicht? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Der Paulus nennt den Philemon Freund in seinem Brief. Also ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist der Philemon als dieser Sklavenbesitzer, der hat zum Glauben gekommen, hat die Botschaft gehört, er hat sie aufgenommen, er hat sein Leben Jesus in die Hände gegeben und hat sich bekehrt. Später entstand dann in seinem Haus eine Hausgemeinde, aber dazu später. Der Onesimus, der war immer noch unzufrieden und irgendwann hat er seine Pläne wahrgemacht. Er hat seine Sachen gepackt, hat wahrscheinlich, könnte auch aus diesem Text hervorgehen, den Philemon noch fett bestohlen, hat seine Sachen gepackt und hat sich auf den Weg gemacht. Musste sich natürlich verstecken. Erstmal war er froh, ich finde das Bild so witzig, so zwischen froh und aber. Ist dann auf dem Schiff Richtung Rom, ist dann geflohen. Rom, da konnten viele untertauchen, da war was los. Und in Rom angekommen, das weiß man auch nicht so genau, hat er vielleicht was gestohlen, wurde er gefangen genommen, ins Gefängnis geworfen oder hat ihn das schlechte Gewissen eingeholt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den Paulus getroffen in Rom. Diesen Paulus, der seinen Herrn zum Glauben geführt hat. Und dort hört er das Evangelium, hört er die frohe Botschaft von Jesus, er nimmt es auf, er bekehrt sich und kommt zum Glauben. Und dann dient er diesem Paulus. Der Paulus war wahrscheinlich auch nicht in so einem Gefängnis wirklich, wo er nie raus durfte, sondern Es geht auch als aus anderen Schriften hervor, es kann sein, dass er auch in einem Haus gelebt hat, aber angekettet an Soldaten, also rund um die Uhr bewacht. Aber relativ frei, man konnte ihm dienen, er konnte Besuch empfangen. Die Juden von Rom kamen zu ihm. Er hat Menschen zu Gott geführt, wie auch diesen Onesimus. Und dann hat Onesimus seinem Namen alle Ehre gemacht. Er wurde nützlich. Aus diesem unnützlichen Nützen wurde ein Nützlicher für Paulus. Und dann schrieb Paulus einen Brief, nämlich den Brief an Philemon, an seinen Herrn. Und er hat den Onesimus ermutigt, geh mit diesem Brief, hier ist er, geh mit diesem Brief zu Philemon. Ich werde ein Wort für dich einlegen. Mensch, du bist jetzt unser Bruder. Geh, bring die Sache in Ordnung. Und der Onesimus, ich glaube, oh, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich werde ihn auf jeden Fall auch mal fragen. Was für ein Gefühl das war, mit diesem Brief zurück als entlaufener Sklave, alles, was ihm da blühen könnte, zurückzugehen zu seinem Herrn. Aber er hat's gemacht, weil er war jetzt ein Kind Gottes und hat sich auf die weite Reise wieder gemacht, von Rom nach Kolossä, hat sich wieder versteckt, alles wiederholt sich, nur irgendwie doch ganz anders. Nächstes Bild, dann wieder hinter dem Felsen und dann steht er vor der Tür. Mit ihm Tychikus, den lieben Bruder von Paulus, der wurde gesandt. Der Tychikus hatte noch einen zweiten Brief, nämlich der Brief an die Kolosser. Zwei Briefe hatten die in der Hand, einer an Philemon, der andere an die Kolosser. Und da stand nun der Onesimus. Jetzt, wie reagiert der Philemon? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wie reagiert Philemon? Die eine Möglichkeit: Was? Du kommst hierher? Das glaube ich nicht. Jetzt wart mal nur, komm rein. Ja? Und er hat vielleicht den Brief dann schon gelesen. Weg mit dem Brief. Ja? So ein Unsinn. Oder er hat den Brief gelesen und handelt ganz anders, wie man es gar nicht denken würde. Zwei Möglichkeiten. Weil in dem Brief bittet der Philemon, bittet Paulus den Philemon, hey, ich schicke dir Onesimus, er ist jetzt ein Bruder geworden. Versöhn dich mit ihm, vergib ihm und nimm ihn auf als deinen Bruder. Wie ging die Geschichte aus, was glaubt ihr, Kinder? Und dann hat er gesagt, ja gut, okay, Paulus, ich habe ihn jetzt gelesen, aber nee, dem kann ich jetzt nicht vergeben. Dem kann ich vergeben. Er hat ihm vergeben, weil sonst würden wir den Brief nicht in den Händen halten und lesen können, stimmt's? Und jetzt lesen wir einfach mal diesen Brief. Könnt ihr an das Mikro da hinten? Bitte? Ach so, ich könnte ja auch. Nee? Ah, oder so, genau. Bei den Briefen zur damaligen Zeit war ganz praktisch, die waren ja in so Rollen. Und man wollte ja wissen, von wem ist der Brief. Und dann hat man nicht erst bis nach unten gescrollt, sondern... Das sieht man bei allen Briefen in der Bibel. Die Briefe fangen immer an. Dieser Brief ist von an. Und dann kommt eine Einleitung, lieber so und so, ach, ist das schön, dass ich dir wieder schreibe und so weiter. Und dann kommt er zum Inhalt. So beginnen alle Briefe, das finde ich total hochinteressant, weil so war das damals. Der Briefeschreiber stand ganz oben, sodass man eigentlich nur kurz aufgemacht hat, ah ja, das ist von an. Ich finde das praktisch. So. Ist gut. Der Philemon, der liest jetzt. Paulus, der im Gefängnis ist, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet. Und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an ihren lieben Freund und Mitarbeiter Philemon. An unsere Schwester Aphia, an Archippus, der sich wie wir aller wie er mit aller Kraft für die rettende Botschaft einsetzt und an alle andere Christen, die sich in Philemons Haus versammeln. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Lieber Philemon, ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich im Gebet an dich denke, denn ich habe von deinem Glauben an unseren Herrn Jesus gehört und davon, wie du allen Christen in Liebe verbunden bist. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Durch die Liebe, die du anderen erwiesen hast, habe ich auch ich viel Freude und Ermutigung erfahren, denn ich weiß, wie oft du, lieber Bruder, andere Christen in ihrem Glauben gestärkt hast. Aus diesem Grund möchte ich dich jetzt um etwas bitten, was ich als Apostel von Jesus Christus auch mit gutem Recht von dir verlangen könnte. Doch um der Liebe willen möchte ich dir nichts befehlen, sondern dich schlicht und einfach bitten, als ein alter Mann, den man jetzt auch noch ins Gefängnis geworfen hat, weil er die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündet. Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist. Möglich, dass er früher seinen Namen keine Ehre gemacht hat und für dich nicht besonders nützlich war. Aber wie viel Nutzen kann er nun dir und mir bringen? Ich schicke ihn jetzt zu dir zurück und mit ihm mein eigenes Herz. Wie gern hätte ich ihn noch bei mir behalten, solange ich für die rettende Botschaft im Gefängnis sein muss. Er hätte mir helfen können, so wie du selbst es tun würdest, aber ich wollte ihn nicht ohne deine Einwilligung hier behalten. Denn eine gute Tat sollte nicht erzwungen sein, sondern freiwillig geschehen. Vielleicht ist dir Onesimus nur deshalb für eine kurze Zeit genommen worden, damit du ihn für immer zurückerhältst. Er kommt jetzt nämlich nicht nur als dein Sklave wieder. Du wirst viel mehr an ihm haben. Einen geliebten Bruder, das ist er schon für mich gewesen. Wie viel mehr wird er es für dich sein? Er gehört ja zu dir als Mensch und nun auch als Christ. Wenn ich also dein Freund und Bruder bin, dann nimm Onesimus auf, als würde ich selbst zu dir kommen. Sollte dir durch seine Flucht irgendein Schaden entstanden sein oder sollte er dir etwas schulden, dann stell es mir in Rechnung. Ich werde es bezahlen. Dafür bürge ich hier mit meiner Unterschrift. Was du mir allerdings schuldest, weil du durch mich zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, davon will ich ja gar nicht reden. Philemon, mein lieber Bruder, bereite mir doch die Freude und erfülle meine Bitte, weil wir beide an den Herrn glauben und durch Jesus Christus verbunden sind. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du dich nach mir richten wirst. Ja, ich bin sicher, du wirst noch mehr tun, als ich von dir bitte. Einen Wunsch hätte ich außerdem noch. Halte bitte eine Unterkunft für mich bereit, denn ich rechne damit, dass Gott eure Gebete erhört und uns ein Wiedersehen schenkt. Epaphras lässt dich herzlich grüßen. Er ist mit mir für Jesus Christus im Gefängnis. Herzliche Grüße auch von meinen Mitarbeitern Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Amen. Das war der Brief von Paulus an Philemon. Und er hatte zwei Möglichkeiten. Erstens, er hätte sich auf sein Recht als Sklavenbesitzer berufen können, auf sein menschliches Recht, verankert in der Gesellschaft. Er hätte mit ihm machen können, was er will. Was auch seine Emotionen waren, weil ich glaube, der Philemon hat nicht gedacht, ach ja, einer mehr oder weniger Sklave, egal. Ja, ich glaube, der war richtig sauer. Oder die zweite Möglichkeit, die er hatte, er nahm sich diesen Brief, den wir gerade gelesen haben, echt zu Herzen. Und wir wissen das, was er gemacht hat. Er hat eine gute Wahl getroffen. Er hat sich zu Herzen genommen. Und wir können jetzt eben so viel daraus lernen aus diesem Brief. Vom Leben von Onesimus, von den dreien. Aber so das Größte war für mich, als ich das so gelesen habe und wieder angehört und nochmal gelesen, so die Gnade, die wieder über diesen drei Leben steht, die Gnade von Jesus. Letzte Woche haben wir von Elia gehört, Jesus, das Wichtigste. Ist Jesus das Wichtigste im Leben? Und hier ist auch wieder ein Beispiel, was passiert, wenn Jesus das Wichtigste ist von diesen drei Männern. Wie reagieren sie? Wie sieht ihr Leben aus? Jesus ist das Wichtigste. Und das hat mir so gefallen letzte Woche, einfach so dieser Glaube an Jesus. Das heißt Vertrauen und Treue. Wir vertrauen darauf. Ein aktives Vertrauen. Wir entscheiden uns. Ja, wir glauben diesem Gott. Wir glauben an ihn. Wir glauben, wie er ist. Nicht, was wir uns vorstellen können, sondern wir glauben ihm. Und wir wollen ihm treu sein. Und ich habe jetzt mal so 5 Punkte rausgestellt in der Geschichte oder aus diesem Brief. Und zwar der Glaube, also das Vertrauen und Treue an Jesus, macht neu, sprengt Ketten, zeigt Gottes Pläne, verändert und bringt Frucht und ist nicht Privatsache oder keine Privatsache. Der erste Punkt, der Glaube an Jesus macht neu. Ich denke, das ist das Gewaltigste, was in der Menschheitsgeschichte passiert, wenn Menschen zum Glauben kommen, weil es ist tatsächlich so, Jesus macht neu. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die zum Glauben führt, die überführt, wo Menschen erkennen, ich bin Sünder. Ich kann noch mich so toll verhalten, ich kann mich in der Gesellschaft noch so irgendwie so ein Gutmensch sein. Ich bin Sünder, ich bin absolut verloren ohne diese Erlösung von Jesus. Und wenn ein Mensch das erkennt, wir haben es vorher gebetet, Tabera, du hast gebetet, das ist ein Wunder. Ein Wunder, wenn das ein Mensch erkennen darf. Und wir glauben an Wunder und so sind wir einfach dankbar, wie das tagtäglich geschieht auch. Und so macht Jesus neu erstmal diesen Briefeschreiber, diesen Paulus, dieser Saulus, dieser selbstgefällige Pharisäer, der die Christen verfolgt hat, der stolz war, bestimmt total arrogant, der belesen war, der intellektuell war. Aus dem wird dieser Paulus, dieser Demütige, er schreibt, ich hätte die Autorität, dir zu befehlen, vergib. Ja, er hätte die Autorität, nee, aber Paulus, wow, das ist Liebe pur, das ist Demut. Er sagt, und ich bitte dich, als Paulus, der im Gefängnis sitzt, ich bitte dich darum, nimm es dir zu Herzen, vergib deinem Sklaven. Ja, oh, da kommt so viel, was Gott in dem Menschen alles getan hat, das finde ich so stark. Und wir haben es auch letzte Woche gehört und gesehen im Philipper 3, Vers 8, wo der Paulus schreibt, alles, was ich bisher hatte, ich erachte es für Dreck, für Müll. All das, was ich war als Pharisäer, meine ganze Vergangenheit, ich schmeiße es in die Tonne. Mein einziger Gewinn, das ist Jesus Christus. Jesus allein, Jesus das Wichtigste. Und das sehen wir an Paulus' Leben absolut. Und wir sehen es natürlich hier am Onesimus. Aus einem Nichtsnutz wurde der Nützliche. Ein Sklave, der sich selbst die Freiheit erkämpft hat, der stellt fest in seiner vermeintlichen Freiheit, dass er trotzdem in Ketten ist, dass er Sklave ist, nämlich Sklave der Sünde. Bekehrt sich dann, wird frei und stellt dann wieder fest, das fand ich so cool, dass obwohl er äußerlich, gesellschaftlich ein Sklave war, völlig frei war. Hey, das ist Gottes Reich. Das ist nicht von dieser Welt. Und für in seinem Leben wurde wahr, was auch im Kolosserbrief, der Brief, der mit dem Philemonbrief kam, was da steht in Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in sein Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und es erlebt der Onesimus, dass seine Schuld vergeben ist bei Jesus. Gibt's weitere Beispiele? Millionen, Tausende, hier bei uns, Elia, vom Drogenabhängigen zum Missionar. Hier, der ganze Raum ist voll. Bärbel, von einer halbherzigen und freiheitsliebender Frau zur, zu einer Frau, die bedingungslos ihr Leben Jesus gegeben hat und die zur Erkauften wurde. Von, ich könnte jetzt alle Namen hier, wir könnten alles durchgehen, jedem seine Bekehrungsgeschichte, jedem seine Verwandlung, was Gott in eurem, in unserem Leben getan hat, das ist gewaltig. Das ist eine Predigt für sich. Das ist Gott. Das ist Freiheit. Und ich finde es sowieso das Spannendste, wenn man Menschen kennenlernt, wenn man Christen kennenlernt. Wie bist du zum Glauben gekommen? Hey, was ist deine Geschichte? Und jeder hat was zu erzählen, wie Gott gewirkt hat, wie vermeintlich aus Zufällen, wie Gott einen gefunden hat. Und ist einfach super. Ja, und bei den Kindern Gottes, wenn man dann mal sein Kind wurde, dann spielen gesellschaftliche Unterschiede plötzlich auch keine Rolle mehr. In Galater 3, Vers 28, da steht, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch euch, eure Verbindung mit Jesus Christus, seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und es bringt zu diesem zweiten Gedanken, der Glaube an Jesus sprengt Ketten. Und zwar die gesellschaftlich verankerten Ketten. Diese Ketten zwischen Sklave und Herr. Weil das Evangelium von Jesus ist ganz einfach. Jeder ist sündig. Egal ob hochgestellt, tiefgestellt, irgendwie reich oder arm. Jeder muss erneuert werden. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, heißt es im Römerbrief. Und es gibt auch keinen anderen Weg als über Jesus. Da ist weder Grieche noch Jude, weder unbeschnitten noch beschnitten, ungebildet oder unzivilisiert, ohne Bildung, Sklave oder freier Bürger, das ist die Folie vorher, habe ich die vergessen. Da ist weder Frau noch Mann, Kind, Erwachsener, Schüler, Lehrer, Ausländer, Deutscher, Angestellter, Chef, mittellos, wohlhabend. Bei Jesus sind wir gleich. Und für uns alle, für egal wo man herkommt, gilt das eine, dieses Kreuz. Dieses Kreuz ist, das Kreuz ist, was uns versöhnt mit diesem Vater. Und da gibt's ein wunderbares Lied, das heißt, ich sehe das Kreuz. Ich habe das rausgesucht, wenn das möglich ist, per MP3 einfach laufen zu lassen. Und die es erkennen, können gerne mitsingen. Da geht's einfach, es gibt kein anderer Weg als Jesus allein.
Ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz, komm und glaube, ruft es mich. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich seh das Kreuz.
Du litest und starbst, hast für uns. was groß zu sein heißt, durch dich wird der Plan des Vaters erfüllt. Der Weg ist jetzt frei.
Und bei dem Brief können wir noch was lernen. Der Paulus hat dem Philemon nicht geschrieben, hey, pass auf, du bist Christ, du hast Sklaven, lass dir alle frei. Wir planen jetzt einen Aufstand, Sklaverei gehört abgeschafft, gesellschaftliche Veränderungen kommen ganz allen voran. Nee, da gab es keine Demo gegen Sklaven, weil Gott ist ein Gott, der nicht Gesellschaften verändert von außen, sondern er verändert die Menschenherzen. Und das ist ein ganz anderer Weg von innen nach außen. Das macht einen Unterschied, ob jemand, der einen Sklave hat, Nachfolger von Jesus war oder nicht. Gott geht's um, wie gehen wir miteinander um. Und wenn sich ein Herr und sein Sklave als Glaubensbrüder begegnen, dann werden sie sich achten, dann wird der Sklave den Herr achten, der Herr wird den Sklave achten. Die Arbeit, die Einstellung zur Arbeit von einem Angestellten ändert sich, wenn er Christ ist. Und die Einstellung von einem Chef zum Beispiel zu einem Angestellten ändert sich. Da wird Achtung sein, weil wir uns als Menschen sehen, weil wir uns als aus Gottes Augen her sehen. Und das lesen wir auch in diesem Kolosserbrief ganz deutlich. Es wäre jetzt einfach zu viel. Lest mal den Kolosserbrief aus dem Blickwinkel, dass der zusammen mit diesem Philemonbrief ankam. Da steckt so viel drin von dem Umgang miteinander. Mann zu Frau, Eltern zu Kinder, Kinder zu Eltern, Sklaven zu Herren. Und da können wir uns auch ein Beispiel an Jesus nehmen. So mir ist dann eingefallen, wie ist Jesus eigentlich mit so diesen Menschen umgegangen, die keine Rechte hatten? Wie ist Jesus zum Beispiel mit Frauen umgegangen? Frauen hatten damals nichts zu sagen. Die hatten keine Rechte. Die waren absolut abhängig von ihrem Mann. Hat er eine Frauendemo ins Leben gerufen, Jesus? Hat gesagt, Frauen nach vorne? Mann, ihr Männer? Nee, er hat die Herzen angesprochen. Er wollte, dass die Männer ihre Frauen achten, sie lieben, genauso lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Mann, oh Mann, das ist eine Aufgabe. Ja, ich muss mich nur unterordnen unter dich, Klaus. Wir haben einfach von Gott eine Stellung bekommen, eine Einstellung, muss man sagen, wie wir miteinander umgehen. Ihr Frauen achtet eure Männer, ordnet euch ihnen unter. Ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Kinder, horcht euren Eltern. Ihr Eltern, reizt eure Kinder, ihr Väter steht eigentlich drin, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht mutlos werden. Hey, das ist eine ganz praktische Anweisung und ich weiß, wovon der spricht. Also, wer Familie hat, der... Ja, man steht täglich drin, ja, in diesen Beziehungen. Und auch Jesus, er hatte nicht eine gesellschaftliche Veränderung hier gebracht, indem er gesagt hat, jetzt kommen ihr Frauen, jetzt plant mal hier einen Aufstand, das muss ja anders werden. Nee, aber sein Umgang mit den Frauen war revolutionär. Sie sind mit ihm gegangen, sie waren da, wo er hingegangen ist, sie sind ihm gefolgt. Sie waren auch eigentlich Jüngerinnen. Sie haben ihm gedient mit dem, was sie hatten. Sie waren die Ersten, die ihn sehen durften nach der Auferstehung. Er hat sie in Ehren gehalten, wenn man an die Frau denkt, die ihm die Füße gesalbt hat in dem Haus vom Pharisäer oder Pharisäer. Ja, von oben herab. Und Jesus hält diese Frau in Ehren und sagt, hey, die macht was. Das ist viel mehr wert als du. Ja, als du machst. Der Oder die Frau, die Samariterin am Brunnen. Es gibt so viele Beispiele, wenn man mal die Bibel liest, so das Leben von Jesus. Wie ging er denn mit Menschen um, die gering geachtet waren? Oder mit den Kindern? Kinder, die hat man gar nicht beachtet. Die waren nichts wert. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, schick die Frauen mit ihren kleinen Kindern nicht weg. Lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er hat die Kinder plötzlich in den Stand gehoben. Er beachtet die Kinder. Was, Kinder? Kinder. Hey, so war Jesus, hat durch sein Verhalten, er hat nicht ein Kinderparlament einberufen oder ein Kindergemeinderat oder was ist da alles, mehr oder weniger so Kinder, die sind doch, ja, es geht von innen nach außen. Es geht um die Beziehung. Oder hat ein Kind genommen, in die Mitte gestellt. Die Jünger hatten sich gerade gestritten, wer wohl der Größte wäre. Oh, bin ich's. Ich bin ja unter anderem. Nee, also wir sind ja schon länger mit Jesus unterwegs. Und dann hat Jesus, wusste das, und dann hat er ein Kind in die Mitte gestellt. Und hat er gesagt, werdet wie die Kinder. Und darum ging's. Werdet so gering geachtet. Seid ihr bereit, so gering geachtet zu werden wie dieses Kind? Dann seid ihr der Größte. Der Derek Prince hat mal gesagt, der Weg nach unten führt nach oben. Ja, oder es gibt ja das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall, ist genau umgekehrt. Ja. Bei Gott geht es darum, nicht gesellschaftlich irgendwie unbedingt die Umstände zu ändern, sondern in diesen Grenzen, in denen man gerade lebt, bin, ob ich Sklave bin, ob ich Herr bin, ob ich Mann bin oder Frau oder Angestellter, Chef, Schüler, Lehrer, in meinen Grenzen. Wie verhalte ich mich da? Wenn ich an Jesus glaube, wenn wieder das Wichtigste Jesus ist, dann wird es einen Unterschied machen. Und das macht Gott dann die Ehre. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Der Glaube an Jesus zeigt Gottes Pläne. Auf jeden Fall lässt er dich seine Pläne manchmal erkennen. Leider manchmal erst hinterher geht einem ein Licht auf. So auch die Umstände von Paulus, er hat in seinen Grenzen, hat er sich, er war in Gefangenschaft in Rom und es waren keine schönen Umstände, er war unfrei. Er hätte auch hier sitzen können und, oh Mann, jetzt habe ich so viel für Jesus gemacht und jetzt sitze ich hier angekettet und, oh, das habe ich aber nicht verdient und er hätte hadern können, er hätte sich beschweren können und jetzt betet mal ein bisschen mehr hier für mich, dass ich endlich frei werde, ich halt's nicht mehr aus. Ja, er hätte so viel Grund gehabt, ja, wenn man so sich umhört, sich zu beschweren über die Lebensumstände, das ist ja so normal geworden, ja, aber bei Gott geht's drum, in diesen Grenzen sich zu bewegen und nee, Paulus, er hat die Zeit ausgekauft, wie es auch im Wort heißt, kauft die Zeit aus. Er hat die Zeit genutzt, er hatte Ruhe, er hatte Zeit, er hat viel gebetet, er hat Leute empfangen, die Juden empfangen, er hat Leute zum Glauben geführt, wie der Onesimus, er hatte Zeit für Gespräch, er hat viel gebetet, er hat gefastet, er hat Briefe geschrieben. Ja? Neue Testament ist voller Briefe, die der Paulus geschrieben hat aus der Gefangenschaft. Und es sind wunderbare Briefe. Und hätte wäre der Paulus nicht gefangen gewesen und hätte diesen Römer vor sich sehen gehabt, er hätte uns diese wunderbare Passage, gäb's nicht, diese Waffenrüstung. Das ist doch wunderbar, wenn man das liest. Das gäb's gar nicht, wäre der Paulus nicht gefangen. Und manchmal sehen eben die Umstände nicht gut aus. Aber Gott hat einen Plan. Und eine Predigerin, die Maria Brean, hat mal so gesagt, oh, Gott macht aus Mist noch Dünger. Ja, fand ich so cool. Und so wurde dieser schlimme Umstand von Paulus ein Segen. Ein Segen für die, die in seiner Zeit lebten durch die Briefe, aber auch uns zum Segen. Und so komme ich zum nächsten Punkt. Der Glaube an Jesus verändert. Der Glaube an Jesus bringt Frucht. Das Ultrabeispiel Jesus, das wichtigste Gebot im Alten Testament ist, du sollst den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat Jesus absolut gelebt. Das hat er erfüllt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um die Gesetze zu erfüllen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und für uns gilt es, wenn Jesus alles ist und wir im Geist leben, dann werden wir aufwachsen, dann wird unser Glaube wachsen, dann wird diese Frucht des Geistes wachsen. Das habe ich mal grafisch vor Jahren mal dargestellt. Jesus, der Weinstock, ihr seid die Reben und dann diese Früchte, die wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist eine Frucht des Geistes. Hey, das steckt nicht in uns normalerweise. Also wenn ich dort durchgehe, ich finde so als natürliche Anlage in mir nichts davon. Ihr? Okay, ihr vielleicht. Okay, okay, Caro, du. Das widerspiegelt den Charakter von Jesus. Und in der letzten Predigt von Elia ging es auch darum, diese 7 Prioritäten, die er herausgestellt hat, die sich aufeinander aufbauen, diese Liebe, Vertrauen, Treue, Hoffnung, Geduld, Vergebung und Enthaltsamkeit. Das ist genau das Gleiche. Das ist die Frucht in unserem Leben. Und wenn man keine Frucht sieht, dann kann man sich schon fragen, lebe ich wirklich im Geist? Also wenn man nicht in uns, die wir uns Nachfolger von Jesus nennen, und am besten kann man auch die fragen, mit denen man eng zusammenlebt. Das sind sowieso die besten Ratgeber, sind die besten Ermahner, sind aber auch die besten Ermutiger. Die kann man fragen, sag mal, hat sich bei mir in der Freundlichkeit was verändert? Man braucht ja nicht zu fragen, so innerhalb der letzten 2 Wochen, das wäre vielleicht ein bisschen kurzes Zeitfenster. Aber man kann fragen, ich mache das ab und zu bei Klaus. Sag mal, Klaus, siehst du bei mir irgendwas, mal ein bisschen Unterschied, wenn ich das frage, wenn ich besonders frustriert bin, wenn ich irgendwo wieder versagt habe und hinterher, dann sage ich, ich habe das Gefühl, ich wachse gar nicht oder irgendwie trete ich auf der Stelle und dann frage ich, siehst du irgendwo wenigstens ein bisschen, letzten 2 Jahre oder so? Wir können uns wirklich gegenseitig da ermutigen und sagen, hey, weißt du was? Vielleicht mal nicht so, vor einem Jahr warst du noch viel unfreundlicher, aber du bist viel freundlicher geworden. Oder wir dürfen uns gegenseitig fragen. Sieht man einen Unterschied? Bist du geduldiger ein Stück? Oder, ach, ihr kennt euch, ja? Bin ich gütig? Kann ich mich besser selber beherrschen? Das ist die Frucht des Geistes und irgendwo muss es, wenn man in Jesus lebt, im Geist lebt, es muss eine Veränderung geben. Das ist ein Abfallprodukt. Das geht gar nicht anders. Und so ist der Punkt, bei Paulus sieht man ganz deutlich diese Vergebung, wo er seinen Freunden bittet, vergib deinen Sklaven, bestrafe nicht. Und man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass der Philemon tatsächlich diesen Onesimus auch freigelassen hat. Irgendwie sagt er der Paulus, ich bitte dich sogar, vielleicht, wahrscheinlich machst du noch viel mehr, als ich dich bitte. Ja, so als Bruder. Und das kann Philemon nur, weil er weiß, dass ihm vergeben wurde. Und ich glaube, die Christen sind's, die so, mit denen so schwierig wird, die vergessen haben, woher sie kommen. Wenn ich vergessen habe, aus welchem Loch ich komme, aus welchem Schlamm ich komme, aus welcher Sünde ich komme, aus welchem sündhaften Leben und verlorenen Leben, wenn ich das vergessen habe, hey, dann werde ich arrogant. Dann werde ich auch arrogant den Fehlern von euch gegenüber. Dann schaue ich herab und sage, also, das sollte eigentlich jetzt nicht mehr so sein. Ja, wenn ich das vergessen habe, aber wenn ich das nicht vergessen habe, wenn ich weiß, woher ich komme, wenn ich weiß um diese Gnade, um diese Vergebung, dann ist ein Miteinander absolut möglich in der Gemeinde und das möchte Gott von uns. Und das hat Onesimus erlebt. Wie genial. Und der Philemon auch. Und wenn 2 nach einem Stress oder nach Streit, wenn es da Versöhnung gibt, das ist doch ein Stück Himmel. Ich erlebe das in unserer Familie. Ja, da kracht's. Manchmal täglich. Versöhnung ist was Wunderbares, wenn man Dinge wieder in Ordnung bringen kann, wenn wir uns um Vergebung bitten können. Und die ihr hattet vor einiger Zeit bei der Sandra 2 Themen im Kindergottesdienst. Da ging es genau darum. Ihr hattet das Thema, wir halten zusammen, weil wir gehören hier in der Gemeinschaft, wir sind hier in der Gemeinschaft zusammen. Und wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Ja, das fand ich so gut. Wie Gott mir, so ich dir. Christen vergeben sich gegenseitig. Und die Kinder haben da eine Lektion einfach gelernt, wie sie auch miteinander umgehen. Das gilt für uns Erwachsene auch, wie wir miteinander umgehen. Das soll geprägt sein von Annahme, von Vergebung. Wie sieht's bei dir aus? Achtest du deine Geschwister? Lebst du in der Vergebung? Fällt es dir leicht oder schwer zu vergeben? Oder fällt es dir leicht oder schwer, um Vergebung zu bitten? Fällt es dir als Erwachsener vielleicht schwer, ein Kind um Vergebung zu bitten? Was? Hey, daran kannst du was messen. Und wenn das so ist, dann geh zum Kreuz. Es gibt keinen anderen Weg. Da findest du Vergebung, da findest du Versöhnung. Da kommst du runter von deinem hohen Ross. Und es ist nur durch Jesus möglich, sowas. Und Paulus ist hier auch ein Vorbild in seinem Verhalten. Einfach in dem, da steckt in dem Brief noch so viel. Man könnte Stunden drüber reden, ich mach's nicht. Aber eins noch, der Paulus, der war hier auch Vorbild. Der hat total Jesusmäßig reagiert. Das habe ich mal gegenübergestellt. Jesus ist unser Fürsprecher vor Gott, unserem Vater. Der Paulus, der war ein Fürsprecher für Onesimus. Jesus tritt für die Sklaven der Sünde ein. Jeder von uns, der vor seiner Rettung war, ein Sklave der Sünde. Und so tritt Paulus für diesen Sklaven Onesimus ein. Jesus versöhnt uns mit Gott. Und der Brief von Paulus hat bewirkt, dass sich Philemon und Onesimus versöhnten. Jesus bezahlte am Kreuz für unsere Schuld. Und der Paulus hat in dem Brief geschrieben, wenn durch Onesimus irgendein Schaden entstanden ist, ich will es begleichen, wie wenn ich's war. Er hat diese Schuld, er wollte die Schuld begleichen. Das fand ich so, wenn das nicht Jesusmäßig ist. Und der letzte Punkt fand ich auch noch sehr interessant. Der Glaube an Jesus ist keine Privatsache. Ist nicht Privatsache. Eigentlich denkt man ja, der Philemon-Brief, heißt ja so, Philemon-Brief an Philemon, der sollte ja sehr persönlich sein. Paulus schickt den Onesimus zu Philemon zurück mit einer sehr persönlichen Bitte. Aber trotzdem war der Brief nicht vertraulich oder streng geheim. Und das kann uns als Gemeinde auch ein Vorbild sein. Weil diese Christen, sie scheuten nicht die Wahrheit. Sie scheuten nicht, dass da Licht reinkommt in eine Situation. Sie scheuten keine ermahnenden Worte in einem Brief. Sie ließen sich ins Leben reinsprechen und sprachen auch dem anderen rein. Und warum? Weil sie es aus Liebe gemacht haben. Ich denke, die Motivation ist sowieso das, was es auch ausmacht. Und darum steht ganz am Anfang bei dem Brief, dieser Brief ist an Philemon, dann geht's aber weiter, an Apphia, war wohl seine Frau, vielleicht auch nicht, das heißt an die Schwester, Apphia, an Archippus, da sagen auch viele, es könnte der Sohn gewesen sein oder der Gemeindeleiter, einer der Gemeindeleiter, also ein Ältester, sowie die ganze Gemeinde, die sich im Haus von Philemon traf. Also das haben ganz viele haben diesen persönlichen Brief mitgehört. Das war überhaupt nicht privat. Und genau weil das nicht so privat war und verdeckt, ist der Brief veröffentlicht. Absolut veröffentlicht. Und das finde ich so stark. Und ich schließe jetzt ab mit einem Wort aus Kolosser. Vorher habe ich gelesen, was im Leben keinen Platz mehr hat, schreibt der Paulus an die Kolosser, weil wir neu sind in Jesus und jetzt geht's weiter. Was aber jetzt dazugehört, das Leben in der Gemeinde. Das Leben in der Gemeinde hier in Herbolzheim, das Leben in der Gemeinde in China, in Afghanistan. Egal wo Geschwister miteinander leben, wo Geschwister das Leben teilen. Da steht, Und lass uns das als Gebet nehmen, auch das, was da drin steckt. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genau so wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voller Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Das heißt nichts anderes wie sprecht einander in euer Leben rein. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Und alles, was ihr sagt und was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.